Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Vom Kochen und Töten. Diesen recht martialischen Titel trägt das kürzlich erschienene Sachbuch von Leon Joskowitz unter Titel Kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit. Leon Joskowitz wurde 1982 geboren. Er ist nicht nur Autor, sondern auch Philosoph und mindestens leidenschaftlicher, teilweise sogar professioneller Koch. Man könnte ihn also einen Gastrosophen nennen. Hallo, Herr Joskowitz.
Schönen guten Tag.
Herr Joskowitz, in Ihrem Buch geht es verkürzt gesagt darum, dass das Kochen den Menschen, den Homo sapiens, zum Menschen gemacht hat. Wie ist Ihnen diese These begegnet und wann wurde Ihnen klar, darüber lässt sich ja ein ganzes Buch schreiben?
Also die These ist mir so gar nicht begegnet, sondern ich bin da im Laufe meiner Studien selber drauf gekommen, weil ich eben aus der Philosophie komme und leidenschaftlich koche und diese beiden großen Leidenschaften meines Lebens immer mehr sich verwoben haben, bis zu dem Punkt, wo ich gedacht habe oder auch meine erkannt zu haben, dass unsere menschliche Art eben ganz wesentlich mit dem Kochen und dem Leben rund ums Feuer in der Küche, wie ich es nenne, zu tun hat.
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, hat Bertolt Brecht mal gesagt. Sie sagen, mit dem Fressen kommt die Moral. Müsste es nicht heißen, mit dem Fressen könnte sie kommen? Also schließlich machen sich ja die wenigsten Menschen darüber Gedanken, welchen Weg ihr Wiener Würstchen oder ihre Puddingschnecke schon hinter sich hat.
Ja, ich sehe das ein bisschen anthropologischer, nicht so politisch gleich, sondern sage, fressen, das ist, was die Tiere machen. Und Menschen speisen, Menschen kultivieren die Nahrungsaufnahme. Und während sie das gelernt haben, evolutionsbiologisch und kulturgeschichtlich gesehen, haben sie sich ihre eigene Kultur erst gegeben. Und nicht nur die Kultur, nicht nur den Raum am Feuer als Tanzboden, als Tempel, als Tribunal, sondern auch ihre Denkungsart, auch wie wir die Dinge sehen, dass zum Beispiel Rot eine gute Farbe ist, aber auch eine Signalfarbe, hat damit zu tun, dass es uns Hinweise über unsere Nahrung gibt. Oder dass wir schneiden, hängt damit zusammen, dass wir über 2 Millionen Jahre andere Tierkörper und Früchte aufgeschnitten haben und unterscheiden lernten zwischen gut, essbar und nicht gut oder eben auch Material, zum Beispiel Haut oder Knochen.
Sie beschreiben aber ja auch, dass dieses Wissen so ein bisschen zu verschwinden droht aktuell. Ne? Es riecht kaum noch jemand an seinen Lebensmitteln. Wir kennen die meisten Lebensmittel in einer Plastikverpackung. Sie nehmen da so einen Rückschritt wahr.
Ja, bin ja nicht ich, der das wahrnimmt, sondern das ist ja eine Analyse der entfremdeten modernen Gesellschaft. Das nehmen wir ja alle wahr. Ich glaube, keiner von uns steht morgens auf und schnuppert erstmal an sich selber, und um herauszufinden, wie es ihm geht oder ihr geht. Sondern vielleicht schauen wir auf unsere App, wie der Herzschlag in der Nacht war. Also da ist ja so eine Entfremdung, das ist ja wie so ein klassisches Thema in der Moderne.
Eine Grundannahme Ihres Buches ist, der Mensch ist eben das einzige Lebewesen, das Pflanzen oder auch andere Lebewesen verwandeln kann in wohlschmeckende Speisen. Selbst die mit uns eng verwandten Affen essen die Lebensmittel nur in der Form, wie sie sie vorfinden. Die kochen sich keine Marmelade oder backen sich ein Bananenbrot. Aber diese menschliche Fähigkeit ist ja vergleichsweise jung. Auch bei den Menschen ging es jahrtausende lang nicht um ausgefeilte Drei-Gänge-Menüs, sondern ums blanke Überleben, oder?
Es geht immer noch ums Überleben. Und ich glaube, Mensch zu sein ist eine Aufgabe, die sich jeden Tag neu stellt. Ich denke, dass diese Vorstellung, dass wir als Menschen fertig seien, dass die falsch ist. Ich glaube, das ist ein hohes Ross, auf das man sich gerne setzt. Und dabei verpasst man die Herausforderungen, die das Leben und speziell das menschliche Leben jeden Tag an einen stellt.
Ja, und vor allem kommt es ja auch sehr darauf an, wo man geboren und aufgewachsen ist und wo man lebt. Wahrscheinlich ist das auch ein sehr eurozentristischer Blick auf die aktuelle Lebensmittellage.
Sicherlich. Also erstmal geht es uns darum, satt zu werden. Also das ist auch, was ich schreibe, das älteste und größte Problem, das die Natur kennt, ist der Hunger. Das teilen alle Lebewesen miteinander. Alle Lebewesen stehen vor dem Problem oder vor der Herausforderung, sich aus der Welt zu nähren, das heißt von anderen Lebewesen zu nähren und die Entscheidung zu treffen, wen esse ich oder was esse ich und wen oder was esse ich eben nicht.
Hm. Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie schon sehr früh als kleines Kind in einem Urlaub unfreiwillig Zeuge davon wurden, wie ein Lamm getötet wurde. Man könnte meinen, dass Sie diese Erfahrung zu einem radikalen Vegetarier gemacht hat, aber das ist gar nicht der Fall. Aber dieses Ereignis hat Sie eben zum intensiven Nachdenken oder gar Philosophieren, wenn man das in dem jungen Alter schon so sagen kann, gebracht. Haben Sie inzwischen eine Antwort darauf gefunden, wie in Ordnung es ist, Tiere zu essen, wie Jonathan Safran Foer es mal genannt hat?
Ich habe für mich selber eine Antwort gefunden, die lautet: Ich esse Fleisch, wenn es eine Bedeutung hat. Wenn ich entweder in einer Beziehung stehe zu dem Tier bzw. stand, wenn ich das Tier kannte oder die Person kenne, die dieses Tier aufgezogen und getötet hat, beziehungsweise ist es ja ein bisschen komplexer in Deutschland, zu Recht auch. Aber wenn es eine Beziehung zu den Tieren gibt oder eine Erzählung dazu. Ich esse aber kein Fleisch oder kaum, wenn ich einfach so zufällig quasi an einen Tisch gerate oder in ein Restaurant, wo halt Fleisch auf der Karte steht.
Aber das ist kurios. Den meisten Menschen geht es genau umgekehrt. Die können eher Tiere essen, wenn sie sie nicht kannten und keine Beziehung zu ihnen hatten.
Ich denke halt, dass das Leben für mich interessanter ist, wenn man es wirklich voll wahrnimmt und ausschöpft und sich den Dingen stellt. Und wenn man halt Sachen nur genießen kann, wenn man nicht so genau weiß, was dahinter steckt, dann ist es aus meiner Sicht halt nicht sozusagen der ganze Jackpot, sondern dann ist es halt ja so ein Wegschauen und dann so ein bisschen genießen. Aber ich finde, man sollte sich die Dinge schon genau anschauen, wenn man mit ihnen zu tun hat.
Warum sind Sie eigentlich kein professioneller Koch?
Ich hatte 9 Jahre eine Catering-Firma und habe da auch gekocht. Aber ich wollte dann etwas anderes machen. Ich wollte schreiben. Ich wollte auch als Lehrer arbeiten, was ich jetzt tue, um der nächsten Generation etwas weiterzugeben. Und die Arbeit als Koch ist in unserer Gesellschaft leider auch nicht so hoch anerkannt und nicht so gut bezahlt, dass man da sich sehr strecken muss, um dort sich gut zu finanzieren durch diese Arbeit.
Sie waren auch viel auf Reisen, haben zum Beispiel bei der Olivenernte geholfen und das Olivenöl direkt aus der Presse gegessen. Sie waren dabei, wie aus Meerwasser Salz gemacht wurde quasi oder wie das Salz daraus gewonnen wurde. Was genau haben Sie sich von diesen kulinarischen Expeditionen versprochen?
Ich wollte mehr über mich selber und über die menschliche Kultur erfahren.
Und hat das funktioniert?
Ja, das hat funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein super Ansatzpunkt, um etwas zu lernen, weil man dadurch sehr leicht mit anderen Menschen in Kontakt kommt, weil es uns alle angeht. Wir müssen alle essen und alle essen gerne gut. Manche beschäftigen sich lieber damit, manchen ist das irgendwie zu langweilig, aber keiner isst lieber schlecht als gut. Und jeder kennt irgendeine Geschichte und jeder hat irgendein Essen, das er mit irgendwas in seiner Vergangenheit oder seiner Kindheit verbindet. Und alle Kulturen sind um das Essen gebaut, alle Feste. Und deswegen gibt es ganz viele Einstiegspunkte, da gemeinsam drüber zu sprechen.
Sie sagten gerade schon, mittlerweile arbeiten Sie als Lehrer für Ethik und Kochen an einer Frankfurter Privatschule. Wie gehen Ihre Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Kochen um? Haben die schon ein Gespür dafür, woher ihr Essen kommt, wie es ums Tierwohl steht, um die Ökobilanz und so weiter?
Ja, da sind wir zurzeit nicht so sehr mit beschäftigt, weil wir gerade Plätzchen backen.
Aha, wie alt sind die Kinder denn?
Die sind so 13.
Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass die 13-Jährigen von heute viel mehr wissen über ihre Lebensmittel und wo sie herkommen, als die 13-Jährigen unserer Jugend in den 80er, 90er Jahren?
Ich glaube, das ist milieuspezifisch und das kann man tatsächlich nicht so allgemein sagen. Natürlich ist heute das Wissen viel schneller verfügbar durch das Internet, das ist klar. Aber die Frage, ob man etwas weiß, nur weil man kurz die Information googeln kann, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Ich glaube, Wissen ist etwas, was mit Erfahrung und Auseinandersetzung zu tun hat. Und da würde ich sagen, dass es bei den Jugendlichen das Potenzial besteht, aber dass es dann doch wirklich noch ein weiter Weg ist, um zum aufgeklärten, mündigen Esser oder einer Esserin zu werden.
Nun sind wir kurz vor Weihnachten. Der Dezember ist der Schlemmermonat schlechthin. Die Einkaufskörbe werden vollgeladen. Der Ofen läuft in Endlosschleife. Die Weihnachtstage, die verbringt man mit offener Hose am niemals leer werdenden Tisch. Wie gehen Sie als angewandter Philosoph, wie Sie sich selbst nennen, damit um, mit dieser Völlerei?
Na, Völlerei ist natürlich was Tolles. Muss man oder sehe ich im Zyklus des Jahres, also wir sind jetzt in der Winterzeit, es ist kalt, es gibt kaum Kraft von der Sonne und vom Licht. Das heißt, wir brauchen unsere Energie woanders her und das ist halt über die Wärme, die menschliche Nähe natürlich und durch die Nahrung. Und jetzt zelebrieren wir das ein bisschen und dann kommt der Januar, der Februar und ab Februar wird dann die Speisekammer leer gekocht. Das ist was, was ich sehr empfehle. Bis man dann im März, wenn die Kräuter wiederkommen, in Frankfurt gibt es die Frankfurter Grüne Soße, und dann wieder von vorne anfängt und dem Kreislauf des Jahres wieder neu folgt. Und dann kann man fasten oder so Richtung Osternzeit und so weiter. Und da so hat jede Jahreszeit ihre eigene Logik, ihre eigene Anforderung an die Körper. Und im Winter ist das viele Essen, wenn man es hat, was ja in Deutschland Gott sei Dank bei fast allen der Fall ist, sehr zu begrüßen.
Nehme ich das richtig wahr, dass Sie sich zwar wahnsinnig viel Gedanken machen, viel mehr Gedanken als der Durchschnittskonsument über die Lebensmittel und dass Sie trotzdem nicht zum Dogmatiker geworden sind?
Das nehmen Sie genau richtig wahr, ja. Vielleicht deswegen bin ich kein Dogmatiker, weil ich mir so viele Gedanken mache und weiß, dass es viele Positionen gibt, die man gut begründen kann und dass es eben einen verengt, wenn man sich auf eine festlegt.
Leon Joskowitz, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Sie haben sich für den Beatles-Klassiker Lucy in the Sky entschieden. Warum?
Weil der auch in meinem Buch kurz zitiert wird. Lucy ist ja bekanntlich auch der Name von einem Urmensch sozusagen, die vor 3,2 Millionen Jahren in Afrika, in Ostafrika gefunden wurde, beziehungsweise ein paar Knochensplitter von ihr. Sie konnte anscheinend schon aufrecht gehen, aber sie zählt noch nicht zur Gattung Homo und die Beatles haben damals diesen Song gehabt und die Forscher haben immer diesen Song gehört. Und so haben sie dann diese Skelettteile auf den Namen Lucy getauft und ist auch einfach ein guter Song.
Absolut. Der Autor, Philosoph, Lehrer und Lebensmittelexperte Leon Joskowitz. Vom Kochen und Töten heißt sein Buch, erschienen im Westend Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.